hat aber bis zum Jahr 2018 jetzt nur zwei Menschen auf diesem Planeten gegeben, die den Everest ohne Zuhilfenahme von Licht bestiegen haben. Also es ist nochmal eine ganz andere Nummer. Dann ist er, während ich draußen im Sturm meine Geschäfte mache, ist er eingeschlafen. Ich weiß das noch. Ich muss jetzt zurück ins Zelt. Ich habe keine Ahnung, wo... Es ist wow. Also absolut grenzwertig. Ja. Jetzt kommt mir alles über den Kopf zusammen, stürzend rot. Dann lehne ich mich zurück und besinne mich einfach wieder auf die Basics. Was will ich denn wirklich? Was kitzelt denn überhaupt?
Willkommen bei den Gebrüdern Planlos. Heute unsere erste Folge, ganz spezielle Folge. Wir sitzen da zusammen mit Andi Holzer im schönen Museumsquartier in Wien.
Andi Holzer hat die Seven Summits bestiegen, also quasi auf jedem Kontinent der höchste Gipfel. Darunter ist auch der Mount Everest. Und was dann nicht unwichtig ist, Andi Holzer ist blind. Und damit bist du der Einzige oder gibt's noch irgendjemanden, der das geschafft hat?
Jesus, natürlich bin ich nicht der Einzige. Möchte ich auch nicht sein, da ist man ja einsam. Also es gibt einen Amerikaner, den Eric Weinmeier, der sich diesen Everest mit mir gemeinsam teilt. Ja. Eric ist ein Freund von mir. Er ist neben mir der einzige blinde Mensch, der Profi-Bergsteiger ist, also der Berufsbergsteiger ist auf diesem Planeten, der praktisch vom Bergsteigen lebt. Ja.
Wie ist es da oben am Mount Everest? Das
also da würde ich jetzt sagen, da braucht man nicht aufgehen wegen, wie ist es da oben? Das ist völlig karg und mühsam. Es ist weder zum Sitzen noch zum Stehen. Es ist schräge, harte Untergrund. Ich habe wirklich nicht. Es war ja wirklich, zum Stehen war es anstrengend, zum Sitzen auch nicht, weil so wie auf einem schrägen Dach, alles gefroren, der Wind ist gegangen, wie auf einem Bahnhof. Es war einfach überhaupt nichts, ja. Es war rein symbolisch für mich, wie es oft ist im Leben, dass man in der Situation es ja gar nicht erkennt, aber schon vorausdenkend, vorauswissend einfach weiß, das zahlt sich aus, dass ich hier bin, ja. Das zahlt sich aus, dass ich mich bemüht habe und das zahlt sich aus, dass sich dann später, wenn ich es realisiert habe, meine Leibesmitte erwärmt und dass es einfach geil ist, ja. Aber im Punkt selbst ist vieles im Leben gar nicht so prickelnd, wie man es vermuten würde. Ja.
Das, ich habe ja nur in ein Buch reingelesen, dein Neues, und du schreibst ja über die ganzen Hindernisse, die im Prinzip davor sich noch auftan haben, also in der unmittelbaren, an der Anreise schon, in der Vorbereitung schon, sind da Leute ausgefallen, etc. etc.
Also den Everest zu besteigen als blinder Mensch ist wesentlich mehr wie Bergsteigen. Also bergsteigerisch ist der Everest jetzt nicht die allergrößte Herausforderung, die ich geschafft habe in meinem Leben. Aber bitte, wer begleitet denn einen blinden Menschen 8 Wochen lang weg von Familie, von Beruf, ja, von eigenen Bergträumen? Das ist ganz schwierig. Ja. So habe ich diese Hürde, das war ja überhaupt der Anfang, der Eingang in dieses Projekt. Also ich habe bis zu diesem Punkt, 2013 ist es gewesen, über den Everest ja genau gleich gedacht, wie viele andere Menschen denken. Nämlich, dass das sinnlos ist. Wir brauchen den Berg nicht besteigen. So viele Leute sind dort und das ist alles nur eine Müllhalde und das kostet so ein Schweinegeld. Mhm. Da kann ich ganz was anderes machen mit dem Geld. So denken die Menschen ja über mehrere Dinge. Auch über zum Beispiel über die Sportwagenmarke Lamborghini zum Beispiel. Also das braucht man ja genauso nicht. 400.000 Euro für ein Auto. Oder über die Segeljacht in Mallorca. Das ist ja auch sinnlos, oder? Man denkt immer so, wenn man sich keine Chance sieht, dann gibt einem das eigene Gehirn eine Hilfestellung, indem es einfach den Gedanken generiert, das brauche ich nicht. Sinnlos. Und damit hast du kein Problem damit. Ja. Bis 2013, der Wolfgang Klocker zu mir gekommen ist, einer aus meinem Dorf, der 10 Jahre lang im österreichischen Nationalteam von den Skibergsteigern um Medaillen gekämpft hat, also ein Spitzenathlet, der nebenbei noch beim österreichischen Bundesheer als Heeresbergführer und Ausbildner beschäftigt ist bei uns zu Hause in der Kaserne in Lienz. Und der steht vor der Tür und sagt, Andi, ich möchte jetzt mehr erleben, es ist wie dieses oberschenkelorientierte Sportlerleben. Ich habe jetzt 10 Jahre gekämpft im Nationalteam Und jetzt habe ich deinen Vortrag gehört und in diesen 60 Minuten deines Vortrags hat es mir mehr Gänsehaut aufgezogen, mehr Emotionen als wie 10 Jahre Skibergsteigen. Ich möchte gern meine Kraft in deine Geschichte stecken. Ist es möglich, dass wir uns zusammenschließen? Ja, und damit war für mich von einer Sekunde zur anderen das Gehirn anders verschaltet. Plötzlich habe ich gesagt, hey, Moment einmal, jetzt habe ich plötzlich eine Möglichkeit, dorthin zu gehen, zu diesem Everest. Und so ist dieser Everest irgendwann in den Fokus gerückt. Wenn ich das jetzt noch runterspiele auf die andere Vergleichsebene, die ich vorher angesprochen habe, Lamborghini, ich gebe da 400.000 Euro in die Hand und sage, du, zweckgebunden für einen Sportwagen. Ich glaube, 90% der Männer oder 95% schauen einmal zumindest heimlich im Internet nach, was gibt es denn da für Modelle? Da gibt es vielleicht einen Mittelmotor, einen Heckantrieb, da gibt es einen V10, einen V12. Bist du deppert, der hat eine Felgen, der hat eine. Versteht's, was ich meine? Also plötzlich fange ich an zu schauen, hat der Everest eine Möglichkeit für mich? Mhm. Kann ich an der Südseite hochsteigen, an der Nordseite? Was ist denn für einen blinden Menschen? Plötzlich schaltest du frei und beginnst nach Möglichkeiten zu suchen. Da ist es auf einmal nicht mehr sinnlos.
Klar.
Und das war der Beginn und das Wichtigste von der ganzen Geschichte. Dass ich dann dreimal hingegangen bin, 2014 eben dann zum ersten Mal, wo wir gestoppt wurden von einer Eislawine, wo 16 Menschen im unmittelbaren Umfeld von uns im Kumbo-Eisfall in Nepal gestorben sind. Das war eine einzige Katastrophe und eine Trauergeschichte. Ich bin heute noch traurig, wenn ich darüber denke. Das ist Wahnsinn gewesen. Dass ich dann ein Jahr später an der anderen Seite des Berges wieder versuche, an der tibetischen. Der Everest hat ja zwei Hauptrouten, Nord und Süd. Ja. Und da hat uns dann diese wahnsinnige Magnitude von 7,8 dieses schrecklichen Erdbebens erwischt, also wo über 9000 Menschen gestorben sind. Ich war da schon auf 6200 Meter oben, 6400 eigentlich. Und dann gehst du wieder nach Hause und es ist wieder alles hin. Es war nichts mehr zu machen. Also dreimal bin ich da hingegangen und ich habe mir jedes Mal gedacht, ich tue es einfach deswegen, weil ich es jetzt noch nicht weiß, dass es vielleicht nicht doch positiv ist. Also viele Menschen hören ja immer dann auf, wenn sie es nicht mehr sehen. Ja, wenn sie keinen Sinn mehr sehen, dann hören sie auf und kommen erst später drauf, hey, wieso habe ich nicht aufgehört? Ich hätte weitermachen müssen. Also man muss schon manchmal an etwas glauben, was man momentan noch nicht sieht. Und das habe ich getan. Ja.
Und ich würde da irgendwann gleich anknüpfen und ein bisschen weiter ausholen. Nämlich, was motiviert dich prinzipiell auf Berge zu gehen? 200 Mal im Jahr auf den Berg zu rennen?
Ich habe jetzt gerade vor einer Stunde meinen Vortrag hier vor 150 Augenärzten beendet. Da ist es weder um Bergsteigen noch um Blindheit. Das waren jetzt zufällig Augenärzte. Das ist nicht, weil ich blind bin, sondern ich werde von Gynäkologen genauso gebucht wie von Automobilhändlern und von Reedereien und von Versicherungsagenturen und von allen Branchen dieser Welt. Ja. Es ist immer das Gleiche. Es geht nicht ums Bergsteigen oder ums Blindsein, sondern es geht immer darum, dass sich der Mensch danach sehnt, zu reflektieren. Also vielleicht nicht jeder Mensch, aber ich halt schon. Ich möchte immer wissen, was löse ich mit meinem nächsten Schritt aus, was löse ich mit meinem Wesen aus, was löse ich mit meinen Worten aus, was löse ich mit meinen Bildern aus, was kann ich bewegen. Natürlich möchte ich das auch positiv steuern, dass ich was Positives bewege, kann auch was Negatives bewegen. Und da bin ich drauf gekommen, dass du immer Feedback bekommst. Je bekannter du wirst, desto mehr bekommst du Feedback, desto schwieriger ist das Feedback einzuschätzen und plötzlich klopft überhaupt jeder allein auf die Schulter und das ist alles super, ja, und du wirst geblendet von deinem eigenen Feedback, also das ist wahnsinnig gefährlich und so habe ich in den Bergen einen Platz gefunden, schon von Kindesbeinen an, wo das anders ist, also der Berg weiß gar nicht, dass du blind bist, der Berg weiß gar nicht, dass du hoch willst, der Berg weiß gar nicht, ob du Strategie oder keine Strategie hast. Er ist einfach, wie er ist, ja. Und so kommt es wirklich raus. Also wenn du den falschen Partner am falschen Tag, wenn du den Berg von der falschen Seite besteigst, wenn du das falsche Seil mit hast, wenn du nicht die richtigen Schuhe und die richtigen Steigeisen, nicht den richtigen Rucksack und nicht den richtigen Pickel mit hast, dann wirst du nicht ganz nach oben kommen. Ja. Wenn du aber wirklich oben ankommst und wirklich deinen Freund oben in die Arme schließen kannst, dann hast du ein Feedback von jemandem bekommen, nämlich von diesem Berg, dass deine Gedanken, die lange vorausgeeilt sind, detailgetreu richtig waren. Also, dass du wirklich alles so eingeschätzt hast, wie es war, wie es ist, und nur so bekomme ich ein unbeeinflussbares Feedback. Und das ist für mich das Wichtigste, dass einfach der Gedanken in die Tat umgesetzt wird. Das ist geil. Das funktioniert beim Bergsteigen eben auch nicht immer. Ich kriege oft Feedback, dass Scheiße gedacht hast, dass irgendein Fehler drin hast, ja, und dann komme ich nicht hoch.
Wie ist denn das, wenn du sagst, du musst das einschätzen, du kletterst dir wirklich schwierige Sachen. Prägst du dir im Vorhinein ein, wo welche Griffe und Tritte sind? Oder
nein, das ist gleich wie bei jedem sehenden Bergsteiger. Also man hat halt seine Kanäle nach außen. Jeder Mensch hat sein Bewusstseinszentrum und seine Wahrheit im Gehirn eingepackt. Unter der Schädeldecke, da ist es finster, da ist taub, da hörst du nichts, das ist einfach verschlossen von der Welt. Nur mit 5 dünnen Nerven ist man verbunden mit der Realität. Und ich bin halt mit 4 Nerven verbunden. Mir fehlt halt einer von den 5. Und das Gehirn innerhalb der Schädeldecke weiß das ja gar nicht. Also das sehnt sich einfach nach Signalen von außen, um sich ein Weltbild zu machen. Und so hat mein Gehirn von den ersten Tagen an einfach mit 4 Kanälen gearbeitet und macht sich damit das Weltbild. Und ich muss einfach schauen, wie kriege ich denn die Information rein? Also beim Klettern jetzt konkret auf diese Frage, gibt es da eigentlich nur wenige Möglichkeiten. Ich lasse meinen Freund mal voransteigen, der führt die Seilschaft an. Ich höre nicht besser wie ein Sehender, aber mein Gehirn löst das Gehörte, das vom Sehnerv, das vom Hörnerv geliefert wird, wesentlich höher auf. Also ich kann wesentlich mehr aus der Information rausholen, die durch diesen Hörnerv ins Gehirn kommt. Und so kann ich auch auflösen, wenn der jetzt 30 Meter über mir klettert, mit welchem Bein er wohin steigt und welche Geräusche er eben hinterlässt. Und so ist das eine Spur, ein roter Faden, wo ich dann einfach nachklettere. Ja. Das ist die eine Sache. Natürlich gibt er mir so manchmal, ganz selten nur, auch nicht an den schwierigsten Stellen, sondern eher an den leichteren Stellen, gibt mir mein Freund auch verbale Anweisungen. Er sagt dann, Andi, nach dem 7. Haken musst du dann 3 Meter nach links queren, weil es geht da leichter, wie wenn du hochgehst. Oder du gehst ein bisschen nach rechts, oder pass auf, da ist ein Spreizschritt zu machen, dass du da irgendwie, das macht er schon. Aber wenn es schwierig ist, macht er das auch nicht mehr, das habe ich lange schon bemerkt, dann sind die nämlich alle auch mit sich so beschäftigt und überfordert. Immer wenn es ganz schwierig ist, kommt gar nichts mehr. Ja, das ist ganz paradox. Früher habe ich immer geglaubt, wenn es ganz schwierig ist, dann kriege ich am meisten Informationen. Es ist genau das Umgekehrte. Also wenn es ganz ruhig wird, höre ich nur noch Atmen, Schnaufen und irgendwann einmal das Durchschnaufen. Und dann sagt er nur noch zu mir so, Andi, viel Spaß jetzt. Dann sage ich, wie hast du das gemacht? Ja, ich kann das nicht mehr sagen. Ich sehe jetzt auch nicht zu. Also der sieht mich ja auch gar nicht. Ja. Seil ist 60 Meter lang. Und ich bin 60 Meter weiter unten und kletter dann los. Ja. Er sieht mich maximal die letzten 4-5 Meter, wenn nicht eine Felszacke dazwischen steht. So muss ich eben selbst meinen Weg finden. Und so habe ich auch gelernt, das Ganze weiter zu spinnen und dann auch die Seilschaft dann beim nächsten Mal selbst anzuführen. Also ich kann das ja dann vom letzten Mal abrufen und kann das dann wieder ablaufen lassen und dann kann ich das auch anführen. Also das ist schon eine spezielle Geschichte. Ja. Für einen Außenstehenden nicht nachvollziehbar, ja.
Ganz spannend habe ich gefunden, dass du sagst, du tust da leichter in der Wand und wenn es steil wird, als wenn es quasi so dahin wandern ist im
Gelände. Völlig logisch, weil einer meiner 4 Kanäle, nämlich der Tastsinn, angewiesen ist, ich mache es jetzt anders. Wir sitzen hier auf einer vielbefahrenen Straße in Wien. Man möge mal versuchen, mit verbundenen Augen am Bürgersteig 100 Meter lang mit verbundenen Augen zu gehen, ja, im aufrechten Gang. Also das ist eine Challenge. Die Autos vorne, es ist ein Krawall, es ist ein Wirbel. Auf den 100 Meter hast du sicher 5 oder 6 Kollisionen mit Papierkübeln, mit Straßenlaternen, mit Zeitungsständern, mit anderen Passanten. Und der Blutdruck steigt ins Unermessliche. Es ist eine irrsinnige, weil du ja bei keinem Schritt weißt, wann kippst du runter vom Bürgersteig in den Verkehr hinein. So, jetzt machen wir die gleiche Übung. Also das ist jetzt der aufrechte Gang im flachen Gelände beim Wandern. Jetzt machen wir die gleiche Übung im Hinterhof, ja, in einem ruhigen Wiener Hinterhof, wo der Verkehr nur ganz dumpf von den Häusern blockiert hörbar ist, ja, wo eine senkrechte Leiter steht, vielleicht an einer Hausfassade. Und jetzt steigen wir mal mit verbundenen Augen diese Leiter hoch. Also wie einfach ist denn sowas? Da kommen die Hände immer zuerst dorthin, wo deine Füße mit dem Körperschwerpunkt hinkommen. Also immer diese Vorausinformation fehlt mir im aufrechten Gang. Ein Sehender schaut, analysiert, wo könnte ich hinsteigen, steigt dann dorthin und erwartet ihm selten eine Überraschung, weil er hat es ja schon vorher analysiert. Ein Blinder muss es genau umgekehrt machen. Er muss zuerst den Schritt setzen, um dann zu sehen, in seiner Art und Weise zu sehen, fühlt sich's gut oder schlecht an? Muss ich nachbessern den Schritt oder nicht? Also es ist genau invers gegenüber sehenden Menschen. Mit den Händen vorauszugehen, auf einer steilen Leiter, in einer senkrechten Felswand, ist einfach wesentlich einfacher, weil ich da vorausschauen kann mit den Händen. Ja? Mhm. Im aufrechten Gang ist das mühsam, da musst du auf allen Vieren gehen. Ja?
Gibt es dann auch was, weil wie du sagst, dass quasi was du hörst, besser aufgelöst wird im Hirn, ist das dann auch teilweise ein Vorteil am Berg, den du den sehenden Kletterern voraus hast?
Ich habe angefangen in den Kindertagen mich mit den Bergen, mit der Vertikalen auseinanderzusetzen, weil ich eben dort aufgewachsen bin. Also ich bin in Amlach bei Lienz in Osttirol am Fuße der Lienzer Dolomiten, da gibt es eben nicht viel flache Stellen. Wenn ich in Hamburg zur Welt gekommen wäre, würden wir jetzt auch über meine Geschichte reden, aber halt über mein Segelboot oder warum ich mein Katamaran bedienen kann. Ja? Völlig das Gleiche, ja, für mich. Also ich bin eben dort aufgewachsen, habe es dort gelernt, wie eine Native-Sprache und habe viele, viele Jahre lang kämpfen müssen, dass mich die anderen verstehen, also meine Eltern, und das ging ja dann bald mal, aber andere Leute, warum das Vertikale besser ist als das Horizontale für mich. Und als ich dann wirklich ernsthaft begonnen habe, da war ich schon 22 Jahre alt, als mich wirklich ein wahnsinnig guter Kletterer, der anerkannt war, der Seilführung und Hakenbedienung und ja, das Klettern in allen Facetten beherrscht hat, der Hans Bruckner, als der mich mitgenommen hat, der ist 36 Jahre, fast 40 Jahre älter als ich, heute ein alter Mann, damals war er ja etwas älter als ich jetzt bin, da haben die Leute gesagt zu ihm, ja Hans, du hast einen kompletten Knall, also der blinde Junge, 22 Jahre, das ist ja viel zu gefährlich, also der ist ja blind, nimm doch sehende Kletterpartner mit. Der Hans hat bald erkannt, nach 3-4 Klettertouren, hat er zu diesen Leuten gesagt, hört mal zu Leute, eine Seilschaft, die mit 2 Sehenden bestückt ist, hat eine gewaltige Wahrnehmung, die ist gut aufgestellt, weil das, was der andere nicht sieht, was der übersieht, kann der andere dann noch ausbessern, das sieht dann der, ja, super, also das haben wir wirklich doppelt abgesichert, also aber wenn du mit einem Blinden kletterst, ja, dann ist die Wahrnehmung auf noch breiteren Beinen aufgestellt, weil der Andi kann Sachen wahrnehmen, die ich noch nie wahrgenommen habe. Und ich kann Sachen wahrnehmen, die der Andi noch nie wahrgenommen hat. Also wir sind noch wesentlich breitflächiger. Es ist jetzt nicht unbedingt hundertprozentig redundant, das Ganze, aber es ist weitflächiger und es ist auf ganz anderen Beinen. Und ich glaube, ganz Unrecht hat der Hans damit nicht gehabt, ja. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass es ein Vorteil ist. Kann man sich nicht aussuchen. Aber wenn man es cool betrachtet, ist es eine spannende Erweiterung. Ja.
Deine Eltern wollten ja, dass du mit deiner Schwester aufwachsen könnt wie sehende Kinder. Das heißt, du warst ja auch nicht in einer Blindenschule, sondern mit all deinen Freunden in einer ganz normalen Schule.
Ich habe, glaube ich, schon, als ich nicht mal noch sprechen konnte, als ich vielleicht 10 Monate alt war, habe ich intuitiv schon gespürt, diese Aussichtslosigkeit, diese Verzweifeltheit meiner Eltern, also oder Ratlosigkeit, sagen wir so. Die haben einfach nicht gewusst, 2 blinde Kinder, meine Schwester ist eben auch blind. Und ich habe damals schon gespürt, dass der Einfluss der Passanten, also der anderen Leute im Dorf, wir haben ja nur 300 Einwohner gehabt damals, der uns nicht gut tut, ja, dieser Einfluss. Also die Leute haben ständig das Thema der Blindheit hochstilisiert und die Traurigkeit hat sich immer breit gemacht in unserem Haus bis in mein Kinderzimmer hinein. Und ich habe das einfach nicht verstanden damals. Was ist denn da zum traurig sein? Es hat mir ja niemand was weggenommen. Ja? Mhm. Und so habe ich ganz früh schon begonnen zu signalisieren, dass das alles nicht so schlimm ist. Also ich habe meinen Eltern ein bisschen auf die Füße geholfen. Ja? Ich habe, also mein Vater lebt jetzt leider nicht mehr, aber meine Mutter sagt es heute noch, wenn meine Eltern so bewundert werden, was sie geschafft haben, natürlich haben sie wahnsinnig viel geschafft, aber es war eine Symbiose. Also sie haben ständig von den Kindern Unterstützung bekommen. Also ich habe mit zehn Monaten schon vermittelt, hey, es ist einfach genial, alles zu riechen, alles zu hören, alles zu fühlen und alles zu schmecken. Die Spezialisten der Blindheit sind nicht die Nachbarsleute, die das alles schlecht reden, sondern das ist meine Schwester und ich und wir empfinden, dass das genial ist, wie wir leben dürfen. Wir möchten jetzt nur einfach weiterentwickeln. Wir möchten jetzt ein stinknormales Leben führen dürfen, so wie meine Freunde. Ja? Und das haben meine Eltern von frühesten Kindestagen an erkannt und das war die Chance. Ja? So haben sie angefangen mit uns eben auch Ausflüge zu machen, Wanderungen zu machen. Und sie haben relativ schnell erkannt, dass man es einfach muss anders angehen. Ja? Man muss einfach die Informationen über diese vier Sinnesnerven transportieren bei dem Kind und nicht über fünf. Also du kannst nicht mit dem Finger beim Fenster rauszeigen und sagen, schau Junge, das ist ein Pferdchen oder das ist eine Kuh, das hat nicht funktioniert. Mein Vater und meine Mutter haben müssen hingehen mit mir zu diesem Pferd und zu dieser Kuh. Ja? Dass diese Begegnung mit diesen Tieren, mit diesen Bäumen und mit diesen Bächlein und mit diesen Zaunpfosten und mit all diesen Dingen in der Natur für mich natürlich vielleicht zum Teil sogar eindrücklicher war, wie für meine sehenden Freunde, ergibt sich aus der Natur der Sache. Also bei meinem Freund, bei meinen Cousins hat man einfach gesagt, schau rüber, das ist ein Pferd, das ist eine Kuh, das ist ein Schwein, das ist ein Huhn. Am Bauernhof, ja, das war damit abgetan. Bei mir hat der Vater jedes Mal müssen aufstehen, mit mir rübergehen, mir dieses Tier an die Wange oder an das Gesicht halten. Ja, ich spüre heute noch diese schlapprige, nasse Zunge von dem riesengroßen Pferd über mein Gesicht streichen. Das war eine eindrückliche Begegnung. Ich weiß nicht, welche Begegnung, die der Sehenden oder die der blinden Kinder eindrücklicher war, mit solchen Tieren zu begegnen. Also ich möchte es nicht bewerten, aber jedenfalls war es eindrücklich und wahnsinnig wertvoll und spannend. Also so durfte ich beginnen und das hat uns bis zum heutigen Tag nicht losgelassen. Also das war die Chance. Wir sind, meine Schwester und ich, sind als sehende Menschen erzogen worden und nicht so wie viele Menschen, die Seheinschränkungen haben. Ich rede jetzt nicht einmal nur von Blinden, sondern auch schon mit Seheinschränkungen. Oder weiten wir es noch aus, eigentlich alle Menschen werden meist schon von Kind auf behindert. Die werden von den anderen behindert, weil sie einfach in dem Weltbild der Erziehenden erzogen werden. Also das fängt bei der Religion an, das hört bei der Musik auf, ja, das beginnt wieder bei der Blindheit und das hört wieder bei der Malerei auf. Also wenn sich der Vater was vorstellt und wünscht, dann wird es übertragen aufs Kind, das ist ja völlig klar. Und bei uns war es ein bisschen anders und das ist so genial. Meine Eltern sind nicht an der Blindheit verzweifelt, sondern haben quasi sehende Kinder erzogen. Wir haben halt nichts gesehen, aber wir wissen, was das Sehen ist und das ist das Wichtige im Leben.
Nur kurz für unsere Hörer, bist du komplett blind? Siehst du hell dunkel?
Mein Sehnerv liefert überhaupt kein Signal, da gibt es keinen Input, weil diese Retinitis pigmentosa, diese Krankheit, die ich habe, die gibt es in verschiedensten Formen. Meine Schwester hat eine andere Form, die ist mit, keine Ahnung, 2% oder was, Sehkraft zur Welt gekommen, ist dann mit 12 oder 13 Lebensjahren oder mit 14, glaube ich, völlig erblindet. Ich bin schon im Mutterleib erblindet, also da geht es immer ums Gleiche, die Stäbchen und die Zäpfchen, also die lichtempfindlichen Zellen an der Netzhaut sind bei uns zerstört. Also ich mache es einfacher für die Zuhörer, wenn du heute eine Digitalkamera hast, vorne die Optik, vorne der Zoom und das ganze Zeug ist bei mir auch in Ordnung, bei meiner Schwester, aber hinten der Sensor, ja, mit den Pixeln drauf, ja, mit den Teilen, die die optischen Strahlen in elektromagnetische Strahlen umwandeln, der ist bei mir nicht mehr vorhanden und genau das ist das Problem. Ja.
Deine Eltern haben dich dann ja auch immer unterstützt beim Klettern. Aber gibt es
nicht. Nein, die haben mich nicht unterstützt. Also meine Eltern waren keine Kletterer. Es war ja ganz im Gegenteil. Der Bruder meiner Mutter war Kletterer, war nicht blind, er war sehend und ist im 17. Lebensjahr schon in den Dolomiten umgekommen. Er ist tödlich abgestürzt. Die haben ja eher ein Problem gehabt. Jetzt ist der Onkel schon tödlich abgestürzt. Jetzt kommt der junge, blinde Junge und möchte auch klettern. Es war ein Riesenproblem. Aber meine Eltern haben mich in der Erfüllung meiner Träume einfach unterstützt. Und dass diese Träume dann ins Klettern gegangen sind, das war schon ein bisschen eine schwierige Situation. Aber sie haben es nicht abgewürgt, aber sie haben es auch nicht, sagen wir so wie andere Eltern, mit 12, mit 14 Lebensjahren gefördert. Also mein Vater ist nicht mit mir klettern gegangen, überhaupt nicht. Es hat 21 Jahre lang, 22 Jahre in meinem Leben lang gedauert, bis dann dieser Hans Buckner gekommen ist. Also mein Vater hat jemanden gefunden, der mich da einführen könnte. Meine Eltern selber waren das nicht. Ja.
Hast du dann, ich meine, gut, mit 22 darfst du es ja schon selber entscheiden, aber hast du dann noch diskutiert mit ihnen, dass du gesagt, es ist mir einfach so wichtig, ich weiß, es ist für euch nicht so leiwand, aber ich möchte es einfach machen?
Nee, es war nicht, ich war ja selber nicht so überzeugt, ob es überhaupt funktioniert. Ich wusste es ja bis zum, es waren ja keine Ergebnisse da, ich habe ja nur geträumt davon und habe ja auch nicht gewusst, was erwartet mich, kann ich es wirklich, ich denke mir das heute mit 52 Jahren bei einigen Touren oft noch, wie ein Anfänger, denke ich mir auch oft, wow, ist die Tour überhaupt für mich möglich, immer wieder, und das ist auch wichtig so, ja. Und so hat mir der Hans eben damals diesen Weg eröffnet, und das ist ja, wie es oft ist im Leben, sobald du anfängst, das ist auch bei einer Arbeit, ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das zweite schon, das erste ist auch ein großer Erfolg, war ein Bestseller, jetzt das zweite. Immer wenn du anfängst, ja, ist es ja so schwierig, es ist ja alles so schwierig. Sobald du den Schalter umgelegt hast auf Start, hey, da läuft es, da flutscht es. Ja. Mhm. Und es geht ja immer um den ersten Schritt, und das war auch bei der ersten Klettertour so. Also es ist ja spannend.
Wenn du sagst, es geht immer um den ersten Schritt, was waren denn die ersten Schritte in Vorbereitung auf den Everest? Also konkret gefragt, wie trainierst du?
Die ersten Schritte zum Everest haben vor 30 Jahren begonnen. Ich weiß ganz genau, dass du so ein Riesenprojekt, man muss es einmal anders sehen. Ja? Den Mount Everest haben mittlerweile schon viele tausend Menschen bestiegen. Ja? Es haben den Mount Everest 1978 als erste Menschen ohne Zuhilfenahme von Sauerstoff Reinhold Messner und Peter Habeler bestiegen, ja, eine ganz andere Dimension, ja. Und zum heutigen Tag ist der Status, man müsste es jetzt nachschauen, ich habe es nicht im Kopf, aber irgendwo zwischen 200 und 300 Personen haben 2018 jetzt bis jetzt den Everest ohne Zuhilfenahme von künstlichem Sauerstoff bestiegen, wie das damals Reinhold Messner und Peter Habeler gemacht hat. Es hat aber bis zum Jahr 2018 jetzt nur zwei Menschen auf diesem Planeten gegeben, die den Everest ohne Zuhilfenahme von Licht bestiegen haben. Also ist nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, ich sage ganz bewusst, weil mich immer die Leute fragen, haben sie aber sonst Sauerstoff genommen? Ja, ja, auch Reinhold Messner hat Sauerstoff genommen. Er hat nicht im Basecamp den Atem angehalten und ist dann hochgegangen und wieder runter. So wird das ja publiziert. Ja. Also wir reden noch immer von künstlichem Sauerstoff. 33% natürlichen Sauerstoffgehalt hast du am Gipfel des Mount Everest immer noch. Es ist eine Wahnsinnsleistung, möchte ich gar nicht abstreiten. Es ist verrückt, es ist unvorstellbar. Aber ohne Zuhilfenahme von Licht, da sind wir wirklich auf 0%. Ich möchte es wieder nicht bewerten, aber es ist einfach ein Faktum. Und da kannst du dich nicht von den Vorbereitungen so vorbereiten wie eben die sehenden Menschen. Das möchte ich eben sagen. Ja? Also deswegen sage ich, ich konnte da ein Jahr trainieren auf den Everest. Es funktioniert nicht. Also ich habe 30 Jahre lang, ich bin erst bei der Besteigung des Everest draufgekommen, dass meine Touren 1991, 1992, 1993, also alle meine Touren, jede einzelne, bitter nötig war, um diesen 21. Mai 2017 zu überleben. Ich habe das ganz tief gespürt, dass das alles Farce ist, was wir da glauben, mit Trainingsprogramm, mit Trainingsplan, mit das Einzige, was ich wirklich trainiert habe, dezidiert auf den Everest hin, beim ersten Versuch noch weniger, beim zweiten schon mehr, beim dritten, wo es dann geklappt hat, 2017, habe ich es ganz intensiv trainiert, nämlich das Faktum, dass du mit einem fix und fertig gefahrenen Körper, also wo du überhaupt nichts mehr kannst, immer noch operieren musst. Also der Marathonläufer macht es genau anders. Ja. Der hat am Sonntag seinen Marathon, macht eine Woche, ich weiß es jetzt nicht genau, wie es funktioniert, aber so ungefähr schaut das aus. Eine Woche vorher macht er nochmal Vollgas, ja, dann schüttet er seine, sein Potenzial voll aus, also seinen ganzen Kohlenhydratevorrat und so weiter. Dann gibt es wahrscheinlich Massage, Physiotherapie, dann gibt es wieder eine neue Auffüllung von Kohlenhydrate und anderen Stoffen, Eiweiß und weiß der Teufel was. Ja. Und dann gibt es noch zwei Ruhetage und dann kommt der Sonntag, wo er am besten konfiguriert ist für diesen Tag der Tage. Ja? So ist es normalerweise beim Sport. Am Mount Everest ist es genau umgekehrt. Der Gipfeltag, also dieser Sonntag, sagen wir mal so, wo die höchste Leistung deines Lebens abgerufen werden soll, da bist du im körperlich am schlechtesten beisammen vom ganzen Jahr. Da hast du nämlich schon, ich weiß, ich müsste jetzt durchzählen, 4, 5, 6 Tage und Nächte vorher, jeden Tag, jede Nacht, geschunden, geschwitzt, gekeucht, nichts zum Essen mehr gekriegt, nichts mehr gescheites zum Trinken, nichts geschlafen, weil du ja den Anstieg bis zum höchsten Lager, den machst du ja jeden Tag eine Etappe, ist ja jeden Tag 10, 12 Stunden. Du machst dich 5-mal hintereinander fertig und am 6. Tag sollst du die größte Leistung, also genau das Umgekehrte. Ja. Und auf das habe ich mich vorbereitet. Ich habe mit meinen Jungs, mit Wolfgang, mit Clemens, meine Freunde, die nicht mitkommen konnten, der Florian, der Anda, der Christoph, der Toni, der Rudi, wie sie alle heißen, der Hansjörg, der Martin, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, meine Freunde, ich weiß natürlich, wie sie alle heißen, haben wir systematisch so gemacht, dass wir den ganzen Winter lang, monatelang, Blöcke von Trainings, Tagesblöcke von Training gemacht haben, also jeden Tag 2000, 3000, 4000 Höhenmeter. Das geht mal 2 Tage. Ja. Am 3. Tag geht es auch noch, am 4. Tag kannst du dir nicht mehr vorstellen, in der Früh, wenn du zum Zähneputzen gehst, vom Bett raus, es tut alles immer weh, es ist so grausig, das kannst du dir nicht vorstellen, dass irgendwas noch geht. Und dann geht es los, wieder 2000 Höhenmeter und dann am 6., 7. Tag, ich habe Blöcke von 10 bis 12 Tage gemacht und da habe ich gespürt, so am 6., 7. Tag, das ist absolute Tief, da geht es gar nicht mehr. 8., 9. Tag geht schon besser, 10. geht dann nicht so schlecht und am besten geht der 11. und der 12., weil du weißt, dann kommt ein Ruhetag, dann kommen wieder 10 Blöcke. Also einfach gelernt, mit den Ressourcen, mit 0,0 immer noch etwas machen zu können. Und genau das brauchst du am Everest. Da bist du wirklich scheiße benannt. Ja.
Apropos scheiße benannt, das war eine Frage, die ich immer noch gestellt habe. Du sagst, schlafen wird nicht viel in der Nacht am Berg, am Everest vor allem. Wenn du dann aufs Klo musst, muss dann jemand mit dir aufstehen und aus dem Zelt rausgehen.
Das ist ein Riesenthema, das ist ein Riesenproblem. Oder? Erstens einmal, wenn du auf 8300 Metern im Zelt liegst, es fühlt sich an wie auf einer Tragfläche von einer Boeing 737 neben dem Triebwerk. Es ist dauernd Sturm, es ist dauernd Wind, es ist ein Krawall, es ist ein Lärm. Du spürst an der linken Seite die Zeltplane, die dir ständig ins Gesicht herflattert. An der rechten Seite spürst du das Knie und den Ellbogen vom Clemens. Also es ist alles schief und es ist nur, wow, es ist so grausig. Ja. Und dann geht es ja darum, man muss ja viel trinken, ja, damit du die Höhe überhaupt verträgst. Also in der Höhe, in großer Höhe wird das Blut dicker, ja, es wird eingedickt durch den Sauerstoffmangel und so weiter. Und da musst du umso mehr trinken, damit das Blut nicht zum Stocken kommt und damit du nicht eine Thrombose oder irgendwas einfängst und überhaupt kaputt gehst. Ja. Viel trinken bedeutet aber gleichzeitig viel aufs Klo gehen. Ja. Also das ist so ein Teufelskreis. Du gehst dann schlafen und glaubst zu schlafen und weißt, wenn wir jetzt da schlafen und der Clemens oder der Wolfgang hat endlich eingeschlafen und dann muss ich aufs Klo. Ah, das ist verrückt. Also so haben wir da schon unsere Strategien entwickelt. Also beim kleinen Geschäft ist überhaupt kein Problem. Da hat man eine Flasche mit, eine mit großen Flaschenrand, wo man echt das Geschäft direkt vor Ort im Schlafsack, das ist überhaupt kein Thema. Das machen auch andere so, ganz viele. Weil einfach unglaublich viel Energie gespart wird, da rausgehen, sich anzuziehen. Das ist verrückt, das dauert eine Stunde, so ein Toilettengang. Und dann musst du noch froh sein, dass du nicht abstürzt draußen. Aber wie gesagt, beim großen Geschäft, es hat einige Situationen gegeben, wo es wirklich der Wolfgang im Halbschlaf mich irgendwie dirigiert hat. Ich muss ja raus, ich weiß ja nicht wohin. Er hat mich dann irgendwie dirigiert und dann ist er, während ich draußen im Sturm mein Geschäft mache, ist er eingeschlafen. Ich weiß das noch. Ich muss jetzt zurück ins Zelt, ich habe keine Ahnung, wo. Das ist wow. Das ist absolut grenzwertig. Ja, das, ja. Glaube ich, ja. Das sind Geschichten, die natürlich niemand sich so vorstellen kann. Aber ja, wenn man so etwas Außergewöhnliches schaffen möchte, muss man sich auch mit solchen Dingen einlassen und arrangieren. Es geht alles, ja.
War der Everest von den Seven Summits der schwierigste?
Nein, also der Everest war, ich habe es geglaubt. Man macht ja immer so mein Ding. Also diese Seven Summits möchte ich auch gleich vorausschicken, ist auch nicht gerade meine Marketingbotschaft. Also das ist ein Marketing-Gag aus dem Jahr 1985, wo Dick Bass aus den USA, der eben diese höchsten Berge der Kontinente bestiegen hat und dann sich überlegt hat, hey, das ist eigentlich cool, jetzt habe ich von allen Kontinenten den höchsten, das könnten wir ja umbenennen, Seven Summits. Ja. Jetzt haben wir aber 30 Jahre später, ich bin einfach der Meinung, dass das nicht gar so innovativ ist, wenn man immer nur auf dem alten Ding da rumreitet. Der Reinhold Messner war gar nicht der Erste, ja, das ist ja spannend, der war, glaube ich, der Dritte, der die Seven Summits geschafft hat, aber nicht, weil er der drittbeste Bergsteiger war, sondern weil er einfach die Idee nicht gehabt hat. Ja, das ist ganz logisch, ja. Und deswegen stehe ich selber gar nicht auf dem Titel, ja, überhaupt nicht. Aber trotzdem gibt es diese höchsten Berge und trotzdem bin ich an diesen Bergen unterwegs gewesen und trotzdem gibt es auch im Kopf so eine, habe ich mir auch gedacht, ja, ich habe den Kilimanjaro bestiegen, mittlerweile auch zweimal schon, in Afrika, der ja der höchste von Afrika ist. Und dann zweiter war dann dieser Elbrus in Russland, das ist der höchste von Europa. Mhm. Ich habe zur Sicherheit auch den Mont Blanc zweimal bestiegen, weil man ja immer noch streitet, ist der Mont Blanc der höchste der Alpen, der höchste von Europa, oder ist doch der Elbrus in Russland, der nur 11 Kilometer innerhalb der europäisch-asiatischen Grenze steht, im Kaukasus, Nähe Mineral Nivodi. Ist wurscht. Aber den bestiegen und dann habe ich als dritten dieser Serie den Aconcagua in Südamerika bestiegen und dann ist es mir überhaupt erstmal bewusst geworden, dann haben die Zeitungen geschrieben, der blinde Bergsteiger aus Osttirol hat 3 der Seven Summits, was ist jetzt das? Bin ich erstmal ins Bewusstsein gekommen und dann hat man natürlich so, ja, ich habe da relativ, ich glaube fast jedes Jahr habe ich da mal einen von diesen Bergen angestrebt, aber ich besteige 200 Berge im Jahr, also die ist ja mal halt 199 andere waren auch dabei, von denen redet man heute leider Gottes nicht mehr. Aber die Kategorie Schwierigkeit, also wenn ich an die Carstens-Pyramide denke im Ozeanien, auf der Insel Papua-Neuguinea im indonesischen Teil, Irian Jaya, das ist, oder Jayapura, das ist ein unglaublich spannendes Thema. Ja. Ich als Felskletterer fühle mich dort wahnsinnig wohl. Es ist eine reine Felskletterei oben in der Gipfeletappe. Gar nicht so ohne, ja, auch moralisch und mental. Da hast du mal eine irrsinnige Felsspalte von 25 Metern Tiefe und ich weiß nicht, ebenso viel Breite zu überschreiten auf einem schwebenden Seil, also alles ein Wahnsinn. Für mich natürlich völlig locker, weil ich ja genauso aufgewachsen bin. Ich sehe es nur bei anderen Bergsteigern, die Seven Summits bestiegen, die sagen alle, nicht alle, aber eben einige, die nicht beim Klettern zu Hause sind, die sagen, boah, das ist so schwierig und so. Also für mich war das gar nicht so. Und dann gibt es in Alaska gibt es den Mount McKinley, da war es bei mir von der Erfahrung her, das war, wann ist das gewesen, 2008 war das, das war der vierte meiner Berge auf den Kontinenten da, und da war ich noch nicht so erfahren, da hat man müssen in der Hauptstadt von Alaska, also in Anchorage, sind wir mit den Jungs da rein in einen amerikanischen Supermarkt, ich war damals noch nie dort. Für mich war das völlig neu. Ein riesen Supermarkt mit Regalen. Brutal. Ja, Andi, such da bitte schnell aus, was du die nächsten 3 Wochen zum Essen haben willst. Also da musst du echt in einer halben Stunde völlig unkoordiniert. Also es war einfach sinnlos. Ja, nehmen wir halt da Backel Nussen oder nehmen wir halt noch, das will ich jetzt nicht und das schon. Und das. Also ich habe überhaupt nicht überlegt, was ich wann. Du bist ja 3 Wochen unterwegs. Ja. Und da habe ich einfach das falsche Zeug mitgehabt. Und da bin ich fast draufgegangen, da habe ich 16 Kilo verloren, da muss man auch selbst alles tragen und ziehen, wir haben da pro Person 60, 70 Kilo Material mitgeschliffen, mit Schlitten und mit, also das war schon eine elende Hundsschinterei, ja, also da möchte ich schon sagen, dass es auch von den Temperaturen her, wir hatten am Highcamp minus 47 Grad, ja, und da habe ich auch eine Situation gehabt, wo ich im Zelt einen Durchfall bekommen habe, ja, den ich mit der letzten Rille aus dem Zelt gebracht habe. Mein Kollege war gar nicht mehr so schnell. Das war alles eine Grenzsituation. Aber es ist auch irgendwie gegangen. Dann war dieser Mount Vinson in der Antarktis, der auch nicht ganz ohne ist, wenn der Sturm geht. Ich würde sagen, der Everest ist fast einer der koordinierteren Berge. Also da ist durch diese Langsamkeit, durch diese enorme Höhe, ist nicht mehr so eine Geschwindigkeit drin bei den Leuten. Da sind alle entschleunigt, da ist alles ein bisschen möchten nicht das Schwierigsten bewerten. Ne?
Hast du einen Lieblingsberg, wenn man das so sagen kann?
Ich glaube schon, ja. Der Lieblingsberg ist bei mir zu Hause vor meiner Terrasse. Das ist die große Lazerzwand, 2654 oder was die hat. Das ist ein Felsklotz, ein Wahnsinns, wie ein überdimensionales Schiff, sage ich immer, so von einer gewissen Perspektive betrachtet, von Westen, mit der Westkante, die teilweise überhängend ist, wie ein Bug von einem Schiff, mit einer gewaltigen Nordwand, die schaut aus wie eine riesengroße Flanke von einem Schiff, eine Schiffsplanke, irrsinnig, ja, die unten überhängend ist, wie eben ein Schiff aus dem Wasser ragt und dann im oberen Teil der Wand dann zurücklehnt und Richtung Deck sich dann in die Horizontale ganz am Gipfel biegt, ja. Ebenso schaut die Südwand aus, ja, also ist spannend, ja. Das Heck vom Schiff, das stimmt nicht ganz, da geht so ein komischer Kamm dann weg, ist halt, vergiss, ja. Aber dort gibt es unzählige Kletterrouten von 800 Meter Wandhöhe bis die geringsten, glaube ich, was haben da die geringsten, vielleicht 250 Meter Wandhöhe, und da bin ich halt immer und immer und immer wieder. Wenn wir nicht wissen, wo gehen wir klettern, ja, gehen wir ins Lazerz. Ja, wenn wir keine Idee haben, dann gehen wir ins Lazerz. Wenn ich vom Everest, wenn ich aus der Antarktis, wenn ich aus Papua, wenn ich aus Südamerika heimkomme, morgen habe ich Sehnsucht, um wirklich heimzukommen, im Lazerz klettern zu gehen. Also das ist so, ja. Das ist in den Lienzer Dolomiten sichtbar von Weitem. Wunderschön, ja.
Gibt es für dich noch jetzt, nachdem du halt überall, was auf der Hand liegen wird, schon oben warst, gibt es für dich noch ein großes nächstes Projekt?
Ja, wie gesagt, ich sage das immer wieder, mein nächstes großes Ziel, also die westliche Gesellschaft ist ja dazu verdammt, sich immer wieder zu steigern, man muss immer wieder eins draufsetzen, wenn eins ist, dann muss zwei sein, wenn zwei ist, dann muss drei sein, wenn drei ist, dann muss vier sein und wenn vier ist, dann muss fünf sein, und die Quintessenz der Mathematik bedeutet, das hört nie auf, ja. Da habe ich mich lang schon nicht mehr eingelassen auf das. Also ich weiß lange schon, dass es um ganz andere Dinge geht. Ja. Zufällig habe ich eben den Everest, den höchsten Berg jetzt als höchsten. Es gibt eben keinen höheren. Ja. Ich habe halt den jetzt bestiegen. Aber ich werde alle anderen Berge, die ich danach bestiegen habe, zum Beispiel dieses Jahr war ich schon wieder im Iran, habe den höchsten Berg des Orients besteigen können. Es war ein gewaltig spannendes Abenteuer, im Iran diesen Damawan zu besteigen. Ich habe immer wieder Projekte, aber das wichtigste Projekt ist doch ganz ein anderes, dass ich diesen kleinen Jungen, ja, der in mir wohnt, den ich den Menschen ans Herz legen möchte, jeder hat den, nämlich das kleine Mädchen, den kleinen Jungen, was die Menschen heute gar nicht mehr so spüren und wissen. Ja. Also es gibt einen 52-jährigen Andy Holzer, der analysiert, der analytisch denkt, der plant, der programmiert, der berechnet, damit er eben das Ganze überleben kann, sonst würde ich nicht mehr hier sein. Aber das alleine ist zu wenig, um so einen blinden Körper auf den Mount Everest zu bringen. Also ich wäre viel zu vorsichtig, ich wäre viel zu analytisch, ich wäre viel zu, ja, wie soll ich denn sagen, viel zu vernünftig. Ja, da gibt es noch einen Andy Holzer, der ist ganz klein, ja, ist ganz ein kleiner Junge. Und der ist es doch, der mich antreibt. Der klopft immer wieder am Tisch und sagt, Andi, jetzt müssen wir wieder mal was Gescheites machen. Und ich spüre das auch bei anderen erfolgreichen Menschen. Ich kenne keinen erfolgreichen Menschen. Also es gibt Menschen, die sind 30 Jahre alt, kenne ich auch. 30-Jährige, die wissen gar nicht, wovon ich spreche. Also die lachen nicht so wie ihr zwei hier. Die schauen mich groß an und sagen, ich verstehe das jetzt gar nicht mehr mit den kleinen Jungen. Das waren wir doch früher, ja. Es gibt 30-Jährige, die haben den kleinen Jungen schon abgewürgt. Die kennen den gar nicht mehr. Und sind nur noch rational unterwegs. Ja. Und es gibt 95-Jährige, alte Männer, alte Frauen, da schaut der Schalk immer noch aus den Augen heraus und die wissen ganz genau, was ich meine. Ja. Also das ist ja genau, wenn du heute einen fixen Job hast, ich schaue euch jetzt mal beide an, ich glaube, wir wissen, von wem wir reden, überhaupt nicht nötig, da irgend so ein neues Projekt anzugehen, aber genau das macht der kleine Junge, ja. Dass man einfach gespürt hat, hey, da ist ja noch irgendwo, da ist, wie am Sandkasten. Ja. Und das ist mein Ziel. Dass ich diesen Jungen in mir immer wieder am Leben halte und immer wieder, weil manchmal droht er mir auch schon zu entfliegen, ja, weil es alles so ernst ist, ja. Mhm. Und weil die Leute mir natürlich auch die Energie ziehen. Es ist ja ein Wahnsinn, wie anstrengend das Leben ist, wenn du ein Interview nach dem anderen fährst und wenn du den Menschen eine Frage, ich tue heute seit 8 Uhr morgens Fragen beantworten, ja. Er ist völlig geil, ich sage, das ist unglaublich, das ist die andere Seite meines Lebens. Ich kann nicht erfolgreich sein und ein außergewöhnliches Leben an die Öffentlichkeit tragen und dann mich beklagen, wenn mich die Leute fragen. Also es ist alles super cool, aber wenn ich dann heimkomme, wenn es still wird, dann klopft da wieder an der Andi, der Kleine, und sagt, Andi, jetzt müssen wir wieder was Gescheites machen. Also das ist mein Ziel, ja. Und damit weiß ich mit 90 Jahren noch, was ich zu tun habe. Jetzt momentan weiß ich nicht, was der Kleine morgen zu mir sagt, wo das nächste Projekt. Ich weiß nicht mal, wo ich, heute Abend fliege ich noch heim. Ich bin morgen schon wieder in den Olomiten, aber keine Ahnung, ob ich morgen klettern gehe oder nicht. Ich weiß es noch nicht. Spannend.
Kurz für unsere Hörer, es ist jetzt 16:45, also nach meinem Kopfrechnen knapp 9 Stunden Dauerinterviews.
Ja, aber es geht ja noch was, oder?
Hoffentlich.
Es geht immer was.
Hättest du, was ich mir noch frage, ist, wir wissen, was dich motiviert, wir wissen jetzt über den kleinen Andi Bescheid. Gibt es Sachen, die dich in deinem Alltag ärgern? Also wo du wirklich grantig wirst?
Ja, es gibt absolut Sachen, die mich ärgern und die mich grantig machen. Wenn Menschen verlernt haben, wozu sie geboren sind, wenn Menschen verlernt haben, welche Möglichkeiten, welche Ressourcen sie in sich haben, wenn Menschen sich über die eigenen Füße stolpern, ja, wenn sie sich selbst im Weg stehen, wenn, ich meine, Naivität möchte ich jetzt nicht als Problem, diese gewisse Naivität, also wo einfach, man kann ja nichts dafür, wenn man naiv ist mir schon klar, ich bin ja auch naiv, ja, aber einfach ja, wenn man einfach nicht, wenn man kein klares Bild sich machen kann. Viele Menschen können es einfach nicht, ich weiß das, ja, aber dann wird es anstrengend, ja, die reden von etwas und fühlen ganz was anderes oder es ist nicht das Gefühlte und das Gesagte im Einklang oder es geht dann nichts voran. Also ich habe immer gern, wenn jemand mit mir spricht und der spürt schon im Ansatz, wo die Reise hingeht und ich spüre auch bei ihm im Ansatz, was will der von mir hören, was will der. Also das ist viel, das flutscht ja viel mehr, als wie wenn das immer blockiert und immer dagegen und immer 180 Grad dagegen. Also mich ärgert, wenn Menschen sich einfach nicht bemühen, ja, wenn Menschen einfach immer sagen, die anderen müssen es machen. Die Verantwortung liegt nicht bei mir, sondern Responsibility ist oben in der Politik oder in der Führungsebene, da kriege ich einen ganz einen Hasen. Also die Verantwortung liegt doch bei mir. Ja, die da oben wissen ja gar nicht, was ich will. Also ich muss das schon selber in die Hand nehmen und das funktioniert. Ja.
Also das ist das, was mich auch, ich bin kein Bergfex, deswegen ist das aber das, was mich am meisten angesprochen hat an all deinen, an deinen Geschichten, die du halt so erzählst und an deinem Leben und deinem Tun, ist eben genau diese Selbstverantwortung, die du einfach immer übernimmst und übernehmen musst.
Ich kann mir doch nicht von der Welt erwarten, dass die mein Leben glücklich machen. Ja. Also wie falsch ist das? Natürlich ist die westliche Hemisphäre, die Gesellschaft, die Politik in den letzten 50 Jahren darauf getrimmt, solche Menschen zu erziehen. Also dem System gefällt das natürlich nicht, was ich sage. Also das System, das politische System, ja, das gesellschaftliche System, die Vermarktung, die Wirtschaft, will das natürlich nicht, dass die Leute selber nachdenken. Ja. Die wollen ja, dass die Leute das machen, was in der Werbung angeboten wird, dass die Leute das kaufen, ist ja völlig klar. Also, aber genau diese Leute, die mag ich nicht so gern. Also ich habe lieber Menschen, die einfach sich auf die Seite stellen und einmal nachdenken und sagen, hey, bin nicht ich der, um den sich die Welt dreht? Das ist jetzt nicht irgendeine selbstbeweihreichende Betrachtung auf mich, aber generell ist es doch bei jedem einzelnen Individuum so, dass sich die Welt in dessen Perspektive doch um ihn dreht. Wer wurden sonst? Also, wenn ich teilhaben will, also diese Teilnahmslosigkeit macht mich wahnsinnig von den Menschen.
Ja,
das und trotzdem beurteilen und verurteilen. Nimmst es doch selber in die Hand, oder? Dann könnt ihr es immer nur falsch machen. Dann könnt ihr euch selber beurteilen und verurteilen, aber doch nicht ständig sagen, die anderen müssen es machen, das System ist falsch. Also ich mache mein System schon lange selber, ja.
Das ist ja eigentlich, wenn man jetzt zurückdenkt, was du vorher erzählt hast, dass du mit 10 Monaten das eigentlich auch schon alles ganz anders gesehen hast als die meisten anderen. Dass du da auch immer schon eben dieses, du machst jetzt einfach dein Leben fertig aus Ende. Hat es irgendwann einmal eine Zeit gegeben in deinem Leben, wo du ein bisschen davon abgekommen bist und vielleicht ein bisschen in die Richtung, die du jetzt so kritisiert hast,
gegangen ist? Mir geht es heute noch so. Es gibt Phasen in meinem Leben, wo ich nicht auskomme. Also ich bin halt in einem Rechtsstaat, ich bin in Österreich, ich bin Gesetzen unterlegen und auch, wie soll ich jetzt sagen, Reglements, ich rede jetzt nicht von kriminellen Gedanken, aber einfach, wo man nicht auskommt. Ja, also du hast natürlich auch deine Vorteile in einem Rechtsstaat, du hast natürlich auch deine Geborgenheit. Ich bin erst gerade vor ein paar Tagen aus Madagaskar nach Hause gekommen, da schaut die Welt völlig anders aus. Mhm. Es gibt natürlich auch riesengroße Vorteile, ja, in dieser westlichen Gesellschaft, die von Werbung und Konsum dirigiert wird und von der Wirtschaft. Riesengroße Vorteile, das weiß ich auch. Und genau deswegen trifft ich auch immer wieder mal in die andere Ecke, wo ich spüre, ja, eigentlich schon geil, jetzt lasse ich es gerade einmal laufen. Es ist schon, aber allein sich das manchmal am Tag bewusst zu machen, ja, das ist für mich so wertvoll, dass man einfach sagt, ich habe ja selbst noch mein kleines Universum und da kann ich ganz viel bewirken. Man kommt ja nicht aus, also ist ganz schwierig. Also es gibt auf diesem Planeten keinen Platz, keinen Punkt, wo die Perfektion herrscht. Also ich glaube, dass die Schöpfung diesen Kosmos nicht für die Perfektion gestaltet hat und auch nicht uns Menschen, sondern wir sind hier in einem Durchgangsstadion, so spüre ich das, der Entwicklung. Also wir sind gerade mitten in einer Entwicklung und Entwicklung bedeutet auch immer, dass du noch nicht fertig bist und das spüre ich ganz deutlich. Ja.
Und wo kommst du zur Ruhe und wo kommt dann der kleine Andi wieder und kann anklopfen? Also weißt du, was ich meine? Meditierst du, betest du, kommst du beim Klettern zur Ruhe?
Man hat die verdammte Verpflichtung, sich selbst genau diese Ruheplätze zu suchen und zu schaffen, weil sonst blutest du aus, gerade so ein Leben, was ich jetzt führe. Die Leute sind ja die Leute reißen sich nach meiner Geschichte. Ich sehe es an den Anfragen, an den Buchungen weltweit, gerade die großen Firmen, da bin ich wieder bei der Wirtschaft, also die bringen mir ja dann auch wieder was. Ja. Die holen mich, weil sie anscheinend diese andere Perspektive brauchen, ganz, ganz dringend. Vor 20 Jahren hätte das wahrscheinlich noch gar nicht so funktioniert. Also anscheinend bin ich jetzt genau in der richtigen Epoche der Zeitrechnung. Und da bin ich unglaublich dankbar dafür und dass ich jetzt, da fühle ich mich auch berufen dazu, dass ich den Menschen, wie ich es auf meine Titelfolie immer aufschreibe, den Sehenden die Augen öffne. Das ist ja keine überhebliche Ansage eines wahnsinnigen Blinden, sondern es ist mir eine fixe Überzeugung, dass es höchst an der Zeit ist, einfach nachzudenken, was haben wir denn überhaupt, wo sind wir denn, was ist unsere Aufgabe, was ist denn der Sinn des Lebens? Und da komme ich jetzt zu deiner Antwort. In diesem ganzen Übermaß an Angebot musst du auch finden, wo ist denn dein Sandkasten? Also ja. Wo ist denn der rote Eimer? Wo ist der kleine Lastwagen mit der gelben Ladefläche, wo du den Sand aufladest? Wo ist der kleine Junge, ja, mit der Schaufel? Also da besinne ich mich immer wieder. Da muss man auch dran arbeiten. Es haben viele Menschen, ich frage sie immer wieder, Top-Manager frage ich, hey, sag einmal, wann hast du das letzte Mal die Zeit vergessen? Wann hast du das letzte Mal den Raum vergessen? Also wann bist du das letzte Mal zu spät gekommen? Ja, das wissen die gar nicht mehr. Die sind durchgetaktet von A bis Z, von morgens bis abends. Die haben kein Betätigungsfeld, wo sie völlig abschalten können, wo sie völlig in ihrer Leidenschaft versinken. Ich habe das noch. Also ich habe die Musik zum Beispiel, wo ich momentan immer wieder überlege, was ich machen könnte. Ich habe ja viele Jahre als Musiker in einer Tanzkapelle gespielt und habe in den letzten ein, zwei Jahren auch das verknüpft jetzt mit meiner Geschichte, ja, mit Bildern. Habe ich letztes Jahr mit den Seern zum Beispiel in Linz ein Konzert spielen dürfen.
Was spielst du? Entschuldigung, Zwischenfrage.
Ich spiele Gitarre, ja. Ist nur ein Punkt. Ja. Ich habe dann noch andere Themen. Ich bin Funkamateur. Völlig ein absurdes, sinnloses Hobby. Ich habe in meinem Garten einen 20 Meter hohen Gittermaus stehen, wo ich ständig aufsteige und meine Antennen verbessern will, weil ich in die ganze Welt hinaus funk. Also auf Kurzwelle, in Telegrafie, in Morsen und quasi die Ionosphäre abhöre. Es ist sowas von spannend. Bringen tut das alles nichts aus, es kostet einen Haufen Geld. Ja. Aber das ist genau der Punkt, wo ich völlig abtrifft. Also da sitze ich in meinem Scheck, sagt man da beim Funken, also in meiner Kajüte oder es schaut aus wie ein Cockpit von einer Boeing 767, es ist irre. Ja. alles hochsensible Instrumente und Geräte und alles abgestimmt für mich, weil ich es ja als Blinder auch bedienen möchte. Selbstprogrammierte Programme habe ich mir geschrieben. Also es ist ein Aufwand, unglaublich, für nichts. Ja? Ein anderer würde sagen, kannst du telefonieren auch mit Südcook oder mit Norfolk Island oder mit der Antarktis. Ja, dann könnte ich sagen, zum Fisch kann ich dann auch sagen, kannst du den Fisch auch im Kühlregal im Supermarkt kaufen. Also das ist einfach, die Punkte musst du dir suchen und die musst du dir auch rausarbeiten aus deinem Leben. Mhm. Nur Kommerz und nur schaffen und Geld verdienen ist mir zu wenig. Also ich muss auch wissen, manchmal, jetzt geht es einmal um ganz was anderes. Mhm. Ja.
Bei dieser ganzen Selbstverantwortung, die du predigst, gibt es aber schon auch noch das Thema Barrierefreiheit, das dich ja wahrscheinlich auch betrifft in einem gewissen Maß. Du kommst ja irrsinnig viel herum. Wie erlebst du das in anderen Ländern?
Barrierefreiheit, da könnte ich eine ganze Stunde drüber reden. Also ich bin der Meinung, dass Barrierefreiheit sowohl von behinderten Menschen, nicht gleich sowohl, sondern meist sogar von behinderten Menschen, ja, falsch vielleicht ausgelegt wird oder falsche Erwartungen reingesetzt werden, vielleicht sogar Verantwortung abgegeben wird, ja. Und auch von Nichtbehinderten, die eben die Barrierefreiheit schaffen sollten, ja, in diesen Städten und so, wird es auch als geniales Businesskonzept aufgenommen und wird super Geschäft gemacht damit. Also für mich ist es einfach ganz anders. Ja. Ich bin erstens mal der Meinung, dass die Verantwortung für die Barrierefreiheit immer der hat, der die Barrierefreiheit braucht. Ja. Also ich habe mich schon von ersten Kindestagen an in meiner Community zu Hause, in meiner Rasselbande im Dorf, barrierefrei gemacht. Ich weiß einfach, dass die anderen, die nicht blind sind, keine Chance haben, im Ansatz zu fühlen und zu spüren, was ich in dem Moment und in dem Moment brauche. Also ich muss ständig, es war auch am Everest so, es war in der Sandkiste so, es ist zu Hause so, es ist immer so, ich muss ständig meine Führungskraft führen, damit sie mich führen kann. Also das ist die dynamische Führung, die ich immer predige. Am Everest, der Wolfgang, der Clemens kann nicht den Blinden hochführen und wieder runterführen, so wie sich das die Leute vorstellen. Die zahlen den auf und zahlen den wieder oben, der Blinde ist genau umgekehrt. Also ich muss oben ständig das Kommando übernehmen und sagen, Wolfgang, melde mal bitte, was du siehst. Ich muss dann entscheiden, wie ich es mache. Also es ist immer ein dynamisches Führen. Jeder führt jeden, damit er den anderen führen kann. Es ist immer ein, ja, jeder in der Kette ist gleich verantwortlich für alles. Das ist im Unternehmen so und beim Bergsteigen so, für mich. Ja? Und auch bei der Barrierefreiheit. Deswegen läuft das für mich manchmal ganz, ganz falsch. Ja? Es geht nicht so, dass da irgendeine Kommission in einer Großstadt bei x-tausend Sitzungen und Besprechungen beschließt, was die Rollstuhlfahrer, was die blinden Menschen, die Behinderten, welche abgeschrägte Gehsteigkante gut ist und welche nicht und wo die Ampel und wie und was. Ja? Im Groben natürlich ist es schon wichtig, dass da Spezialisten braucht, aber welches Art Absurdum da manchmal gelebt wird. Also ich werde häufig gebucht in große Städte, ja, und oft ist es so, dass dieses große Unternehmen, das mich bucht, dann natürlich weise vorausdenkt und sagt, ja, der blinde Bergsteiger kommt, ja, wir brauchen ein barrierefreies Hotelzimmer. Ja, was bedeutet das? Ich komme in Berlin, Flughafen an, komme mit dem Taxi in das Hotel mit meiner Sabine und meiner Frau, dann machen wir die Zimmertür auf. Und dann tut sich eine Weite auf in dem Zimmer. Ich fühle mich überhaupt nicht mehr zurecht. Also ein barrierefreies Hotelzimmer in Berlin ist verrückt. Das geht für einen Blinden nicht. Ein Blinder braucht ein Zimmer, wo man bei der Tür reingeht und sofort wieder irgendwo einen Anhaltspunkt fühlt mit seinen vier Sinnen. Ja? Also hören tust du da sowieso nichts. Der taktile Sinn ist dort gefragt. Und wenn ich mit den Händen, wenn der Raum dann so weit aufmacht, damit du den Wendekreis mit dem Rollstuhl zusammenbringst, das ist ja Barrierefreiheit, da musst du die Maße einhalten, dann langen aber die Finger eines Blinden nicht mehr an die Wand. Ja, du greifst ständig ins Nichts, weil der Raum zu groß ist. Mhm. Also für mich ist es genau das Gegenteil. Dann gehst du irgendwie blind, hoffend, dass irgendwo was ein Halt kommt, dann gehst du einfach in diesen Raum hinein und dann knallst du mit dem Schädel an die nächste Kante. Da, wo der Rollstuhlfahrer den Wendekreis schon beendet hätte, knallt der Blinde mit dem Kopf an die Wand, weil du vorher keinen Anschluss hattest. Also es ist wie ein Flug ins Nirvana. Ich habe lieber ein Hotelzimmer, was einen Eingang von 80 cm hat und dann noch der Zimmertür vielleicht einen Meter 10. Dann kann ich schön links und rechts mit den Ellbögen absondieren und dann weiß ich, ah, da ist jetzt eine Lücke, da ist wahrscheinlich die WC-Tür. Und da ist der Türrahmen ins Hauptzimmer rein. Also das ist für mich barrierefrei. Ein Rollstuhlfahrer kann da natürlich wieder nichts machen. Also es gibt keine Barrierefreiheit in Wahrheit. Also man muss sich einfach selber barrierefrei machen. Und das ist mein Thema. Ja. Das habe ich eben gemacht, von kleinen Kindesbeinen an. Dass ich gesagt habe, Jungs oder Eltern, machen wir bitte ein normales Leben. Führen wir einfach so, wie nicht so, wie das die Barrierefreiheit vorschreibt. Ja. Dann würden wir heute nicht hier sitzen.
Du nutzt doch keinen Blindenstock.
Ihr habt natürlich auch große Nachteile. Ich kann weder Blindenschrift lesen, bin überhaupt nicht stolz drauf. Aber ich sag's halt, weil die Leute immer ganz fasziniert sind oder erschrocken sind. Ich habe im Alter von 6 Jahren, wo die Pflichtschule beginnt, einfach die Weiche gestellt, wirklich bewusst meinen Eltern auch aufgezwungen, entgegen der Behördenmeinung. Die Behörden haben gesagt, den müssen wir jetzt ab nach Wien, das sind 500 Kilometer von mir zu Hause, in eine Blindeneinrichtung, wo die Kinder dann lernen, wie die Blindheit, wie man auch als blinder Mensch lesen und schreiben kann, also wie blinde Menschen eben leben können. Mhm. Ich habe das einfach damals nicht geschafft. Ich war damals zu schwach. Ich konnte nicht weg von zu Hause. Ich wäre zusammengebrochen. Ich habe gespürt mit 6, ich möchte in meinem Dorf bleiben. Ich möchte mit meinen Freunden in die Schule gehen. Die scheiß Schule werden wir schon irgendwie schaffen miteinander. Und habe mit dieser Methode spielerisch nicht jetzt das Leben von blinden Menschen gelernt, sondern ich habe das Leben von sehenden Menschen gelernt. Mhm. Und ist auch wahnsinnig spannend. Aber Sehende können eben keinen Blindenstock bedienen und können keine Blindenschrift lesen. Und genauso geht es mir. Aber ich weiß dafür, wie das A und das B ausschaut und das Y, und ich habe 2 Bücher mittlerweile gefüllt mit meinen Buchstaben, und ich weiß auch mittlerweile, wie Blinde sich die Welt vorstellen und wie sie sich danach sehnen, nach Farben und nach Dimensionen. Das lernt man in der Blindenschule, glaube ich, nicht so gut. Mhm. Ja. Also ich habe mir es nicht aussuchen können, es war so. Ich spreche gar nicht gegen solche Einrichtungen, überhaupt nicht, ist mir ganz wichtig, aber irgendwie falle ich immer wieder meinen blinden Kollegen in den Rücken mit meinen Aussagen, aber ich kann nichts machen, ich kann nicht die Geschichte von anderen erzählen. Ich habe das Leben eben so gelernt. Manchmal ist es ein Nachteil, manchmal ein Vorteil. Ja.
Du hast ja auch eine Vorstellung von Farben, habe ich irgendwo gelesen, glaube ich.
Farben sind also für mich enorm wichtig. In meinem Balanceakt, in meinem Bestseller von 2010 ist das wichtigste Kapitel für mich. Meine Lieblingsfarbe ist hellblau. Das wollte mein Verlag zuerst überhaupt nicht drucken lassen, weil es keiner kapiert. Ja. Bis ich es dann wirklich beschrieben habe. Und jetzt ist es anscheinend eines der wichtigsten Themen überhaupt. Also man muss einmal wissen, dass es eine Farbe in der Realität ja gar nicht gibt. Ja, das müssen die Hörer sich einmal überlegen. Es gibt ja kein Blau und kein Rot und kein Violett und kein Grün in der Realität. Ja, also es gibt ja nur verschieden strukturierte Oberflächen auf diesem Planeten. Die Insekten zum Beispiel, die durch die Luft fliegen, die sehen die Welt viel realistischer wie wir Menschen, ja? Auch andere Tiere. Die sehen nicht die Farben, weil es die gar nicht gibt. Ja? Es gibt verschiedene Oberflächenstrukturen. Wenn Sie jetzt, ich habe da so eine schwarze Hose an, wenn Sie die Oberfläche von meiner Hose mit einem Mikroskop betrachten, dann sehen Sie eine Landschaft von Struktur, ja? Die Landschaft von Niederösterreich. Ja? Wenn Sie mein Hemd betrachten, das ist so gebrochen weiß, nehme ich mal an, dass meine Sabine heute sowas genommen hat, so weiß-beige oder so irgendwie, keine Ahnung. Wenn du das mit dem Mikroskop betrachtest, dann hast du die Landkarte von der Steiermark. Also da sind vielleicht mehr Berge, tiefere Einschnitte zwischen den kleinen Molekülen. Ja. Mhm. Und Auswirkungen hat das in der Brechung des Lichtes, das die Hose und das Hemd beleuchtet. Ja. Also in der Nacht sind Hose und Hemd schwarz, ja, oder grau. Wenn das Licht drauf fällt, dann bricht die Tälerlandschaft der Steiermark, also des Hemdes, das Licht in einer anderen Frequenz wie die Landschaft von Niederösterreich, also meiner schwarzen Hose. Und genau das ist das, was es ausmacht. Also das Licht wird in verschiedenen Frequenzen, also in verschiedenen Geschwindigkeiten gebrochen. Und diese Geschwindigkeiten, diese Schwingungen werden durch den Sehnerv, wenn er funktioniert, bei mir eben nicht, in das Gehirn geleitet, also im Auge, im Sehnerv existiert noch keine Farbe. Das wird erst in der letzten Wahrnehmungsebene im Gehirn dann generiert, ja, durch Botenstoffe, die das Gehirn dann ausschickt in die Wahrnehmungszentrale, dass diese Schwingung, die eben, was weiß ich, 400 Nanometer betrifft, blau auslöst und die 800 Nanometer auslöst, eher das Rote auslöst. Also die Farben werden je nach Geschwindigkeit dieser Schwingung ja, biochemisch dann zugemengt in die Wahrnehmung sind. Also hochinteressant. Also die Farben entstehen innerhalb des Gehirns. Ja, das ist Wissenschaft, das könnt ihr nachlesen, das ist so. Und warum bitte, erklärt es mir, kann ein Blinder, dessen Gehirn normal funktioniert, die Farben nicht sehen? Ist völlig klar. Weil die Schwierigkeit nur daran liegt, das jemals zu wissen, ja, und das jemals zu triggern. Also du musst ja im Gehirn etwas auslösen, um diesen biochemischen Effekt anzukurbeln. Ja. Und das können 99% der blinden Menschen deshalb nicht, weil sie eben als blinde Menschen erzogen worden sind. Also weil die Eltern, ich habe meine ersten 10 Lebensjahre nur damit verbracht, meine Eltern ständig nach Farben zu fragen. Meine Eltern haben mir nicht einmal die Antwort gegeben: Andi, lass uns jetzt mal in Ruhe mit den Farben, du bist blind, du kannst das eh nicht sehen. Ja, die haben immer Antwort gegeben. Und so habe ich gelernt, diesen Farbkasten im Gehirn zu aktivieren. Ob jetzt das Rot das gleiche Rot ist, was ihr euch jetzt vorstellt, ja, das wissen auch zwei Sehende nicht, ja, ob sie beide das gleiche jetzt gerade empfinden. Hochinteressant, aber das ist genau der Grund, ich kann Farben sehen. Ja. Ist das nicht irre?
Schon.
Ja. Ich habe das in meinem Buch beschrieben. Keine Farbe. Man muss ja immer das Gegenteil beobachten, wenn man etwas nicht versteht. Was ist denn keine Farbe? Keine Farbe ist, wenn die Landschaft glatt ist, wenn es überhaupt keine Berge gibt, wenn es keine Lichtbrechung gibt und das Signal so ins Gehirn gelangt. Was ist das dann? Keine Farbe? Denkt einmal auf Photoshop. Wenn du ein Layer über das andere legst, transparent. Da leuchtet alles gleich unverändert durch. Und wenn du transparent hast, dann schwingt nichts. Und so stellen sich die Sehenden vor, sehen die Blinden. Ja, aber was ist denn transparent? Dann ist ja alles ein Vakuum. Also ich sitze auf einem transparenten Sessel, der auf einem transparenten Boden steht. Darunter der Keller ist auch transparent. Versteht es mich? Also ja, es ist nichts.
Ja.
Du kannst dir gar nichts vorstellen. Du gibst einem einen Apfel in die Hand und sagst, kannst du dir den Apfel nicht vorstellen? Ich kann mir echt nicht einen transparenten Apfel vor einem transparenten Hintergrund vorstellen. Der ist nicht da.
Ja, klar.
Und genau das ist der Punkt. Deswegen ordnet der Mensch ganz spielerisch Farben zu. Ganz simpel. Und auch der blinde Mensch.
Ich meine, das ganze Thema Bildung würde mich auch noch interessieren, ehrlich gesagt. Also was du davon hältst. Also wenn man
sprich an,
reden wir nicht lange. Wenn wir über Inklusion sprechen und über inklusive Bildung, wie siehst du das Thema? Also sowohl was Status quo ist und wo die Reise hingehen sollte.
Du meinst jetzt Bildung speziell zu dem Thema oder generell Bildung?
Das ist eine gute Frage. Ich meine im Prinzip generell Bildung, schon mit dem Schwerpunkt auf alle Kinder, egal ob sie jetzt im Rollstuhl sind.
Du hast mir vor einer halben Stunde eine Frage gestellt, wo ich ein bisschen rumgestammelt habe. Was magst du nicht, was hältst du nicht aus, was ist dir nichts? Vielleicht ist es genau der Punkt.
Mhm.
Ich habe eine relativ einfache Schulbildung hinter mir, aufgrund eben in dem kleinen Dorf und fauler Stinker bin ich auch gewesen. Und ich habe einfach nur die Pflichtschule gemacht. Ja, ich habe damals die Volksschule, die Hauptschule. In Englisch wollten sie mich da noch befreien, das muss man sich auch noch vorstellen. Ist eh alles schon so schwierig. Englisch braucht man nicht. Ja. Mhm. Heute mache ich 70% meines Business in Englisch. Ja. Also so ein Wahnsinn ist das alles mit der Bildung, ja, wo man das nicht vermuten möchte. Ich bin ständig unterwegs auf englischen Vorträgen. Ja.
Mhm.
Und es geht gar nicht so schlecht. Und dann habe ich noch den 9. Schuljahr des Polytechnischen Lehrgangs, also völliger Wahnsinn eigentlich. Ja. Ich war damals happy, ich war zufrieden, ich habe nicht mehr wollen. Die Lehrer haben alle gesagt, hey, der muss ja Abitur machen, der muss ja Matur, der hat ja Potenzial, ist ja Gewalt. Ich habe das damals nicht für notwendig erklärt und andere Sachen. Der kleine Junge hat mich damals ständig übermannt. Ja. Damals in einer Band habe ich gespielt und habe meine Skisprungaktionen gemacht und es war alles viel wichtiger. Ja. Ich glaube, das war auch wichtiger. Ja. Und trotzdem, jetzt kommen wir zur Bildung, war ich ständig brennend vor Neugierde.
Ja.
Ich habe nämlich ein Talent, von Menschen auf der Straße wahnsinnig viel rauszupressen. Aufgefallen ist mir das erst später, als ich den ersten Beruf meines Lebens 26 Jahre lang in der Physiotherapie gestanden bin, als Masseur in der Massagekabine. Nachdem mir der Berufsberater gesagt hat, du kannst zwei Möglichkeiten auswählen in Österreich, Korbflechter oder Bürstenbinder. So hat mir das damals prognostiziert.
Korbflechter oder Bürstenbinder.
Ja, das war meine Aussicht damals. habe gesagt, das interessiert mich überhaupt nicht, ich möchte Hubschrauberpilot werden, aber damals mit 14 war das verrückt. Ja. Ja, ich bin dann Heilmasseur geworden und meine Vorgesetzten, ich war ganz jung, 18, 17, 18, 19, und meine Vorgesetzten in der Therapie haben mich dauernd beanstandet, dass ich mit den Patienten erstens viel zu viel rede und dass ich nicht fachspezifisch rede. Also ich habe da zum Beispiel einen Maurer gehabt, hey, mit denen habe ich mich über Wienerberger aber im Detail unterhalten, über die Ziegelfabrik. Mhm. Bitte, wer kann denn mir mehr Auskunft geben über einen Ziegel, über einen gebrannten? Es ist wie ein Maurer, der sein Leben lang damit arbeitet und klar, jetzt auf meiner Massagebank liegt und von mir abhängig ist. Also der hat mir alles gegeben, alles. Eine halbe Stunde später liegt ein Automechaniker da. Hey, ich habe mich so für Getriebe, für Einspritz, Direkteinspritzung, 6-Zylinder, 8-Zylinder, natürlich hat mein Chef in der Physiotherapie gesagt, hey, das darfst du nicht da über Automotoren reden, wir sind in der Therapie. Ja, aber das ist, und denen Leuten hat das auch voll getaugt, also diesen Patienten. Halbe Stunde später war ein Rechtsanwalt und eine halbe Stunde später war ein Dachdecker und dann war, versteht's mich? Also ja, ich habe und meine Mutter sagt heute noch, ich weiß nicht, wo der Junge das Wissen her hat. Ich habe wirklich die Möglichkeit, vielleicht aufgrund meiner Einschränkung, habe ich mehr Ressourcen frei, das auch umzusetzen, in meine Gehirne abzuspeichern und zu verknüpfen. Also, es kann dir ja jemand viel erzählen, wenn du es nicht richtig abspeicherst, dann ist es keine Bildung für dich. Ich glaube, dass ich einen Großteil meiner Bildung, den Umgang mit Menschen zu kommunizieren und das auch richtig abzuspeichern und zu verknüpfen zwischen den Synapsen, den habe ich einfach zwischen den Zeilen, nicht in der Schule, sondern zwischen den Schulen gelernt. Mhm. Es ist halt bei mir so passiert. Aber ich möchte wirklich appellieren, diese Naivität, dieses Nichtwissen, dieses Nichtkönnen, Glauben und so weiter, hängt auch manchmal davon ab, dass die Leute einfach zu wenig wissen. Also wer nichts weiß, muss alles glauben. Das ist so mühsam und das ist vielleicht genau der Punkt. Vielleicht haben die Leute in meiner Sicht manchmal zu wenig Bildung, ich weiß es nicht. Klingt jetzt sehr überheblich von jemandem, der nicht einmal ein Abitur hat, aber ich glaube, das Wissen, das Umsetzen von Erfahrung, das ist ja Wissen. Was ist denn sonst Wissen? Ja. Ja. Zuerst muss man mal was erfahren, ob das jetzt vom Professor auf dem Gymnasium erfährst oder ob du das in einer 600 Meter hohen Steilwand erfährst, ist völlig egal. Wichtig ist, was du damit machst. Mhm. Viele erfahren ganz, ganz viel und machen nichts. Ich habe ein bisschen weniger erfahren und habe ein bisschen was gemacht draus und setze das jetzt einfach zusammen wie ein Puzzle. Und daraus ergibt sich dann eine wahnsinnig spannende Gesprächssituation, wo wir jetzt gerade wieder sind. Und das macht so spannend das Leben. Und Leute, geht bitte raus und versucht euch Informationen reinzuziehen. Überall. Und wenn ihr diesen wunderschönen Podcast jetzt anhört und die nächste Folge genauso, das ist ja die pure Wissensvermittlung. Und genau um das geht es, dass man nicht naive und dumme Leute haben. Weil mit diesen naiven und dummen Leuten, bitte jetzt nicht mich falsch verstehen und als provokant, aber mit diesen Leuten wird doch gearbeitet in der Masse. Ja? Also lest einmal die Geschäftsbedingungen von WhatsApp durch oder von Facebook. Genau mit dem wird er gearbeitet. Jetzt wird gerade in Europa wieder ein Gesetz ausgeweicht, dass man auch mit diesen Handydaten noch mehr machen kann und so weiter und so fort. Also die Leute wissen, mit dieser Blödheit der Menschen wird doch gearbeitet. Und da ist die Bildung für mich unglaublich wichtig. Ja. Mhm. Vielleicht ist auch sogar der Zugang, es geht vielleicht nicht einmal um die Auszubildenden, sondern für die anderen spreche ich noch viel mehr. Für die Lehrenden. Vielleicht sollte man einen lustigeren Weg, einen spezielleren Weg, einen interessanteren Weg, einen Weg mit einem kleinen Jungen vielleicht führen, um das Wissen an die Leute heranzutragen. So wie es bei mir passiert ist. Ich habe mich ja nicht deswegen ständig fortgebildet, weil ich wollte intellektuell werden und weil der Vater gesagt hat, du musst was lernen, sondern ich habe mich deswegen fortgebildet, weil der kleine Junge ständig mich gefragt hat, mich selbst. Spannend, oder? Weil ich es nicht gesehen habe. Ich soll wissen wollen. Andere glauben, es ist eh zu sehen. Ja.
Ist dieser kleine Junge, ist der immer da gewesen?
Nein, manchmal entschwindet er mir. Es passiert mir auch, dass er manchmal, weil ich dann selbst wieder zu rational wäre und zu, wenn es dann, ich erkenne manchmal schon an, auch an, an der Verzweiflung der Vernunft. Ja? Also wenn man zu vernünftig ist, dann bist du ganz nahe an der Verzweiflung, weil dieses Leben nicht vernünftig fertig zu denken ist, weil es einfach keine Vernunft gibt. Ja? Und dann es gibt schon Momente, aber wenn du natürlich so viel mit dem kleinen Jungen spielst, wie ich das mache, dann weißt du einfach, ja okay, jetzt ist er mal abgehauen, jetzt ist er mal ausgeflogen. Einfach sich zu besinnen, sich zu trösten, der kommt dann schon wieder. Es ist schon eine riesengroße Hilfe. Aber wenn du gar nicht weißt, dass es den überhaupt gibt, dann ist es noch schlimmer. Ja.
Wenn du kennst ja wahnsinnig viele Leute aus deinen ganzen Vorträgen, die diesen kleinen Jungen, dieses kleine Mädchen komplett verloren haben.
Ja.
Wenn jetzt sich irgendwelche Hörer denken von uns, ja, das wäre ich, was würdest du denen sagen? Wirklich einen einfachen Einstiegstipp, wie man den wieder rausholt?
Ja, ich muss mich ja selber immer wieder bemühen. Wenn mir alles zu viel wird, wenn mir alles über den Kopf wächst, wenn mir alles über den Kopf zusammenstürzend droht, dann lehne ich mich zurück und besinne mich einfach wieder auf die Basics. Was will ich denn wirklich? Was kitzelt denn überhaupt? Wo bin ich denn? Ich frage das oft einmal, habe ich schon heute gesagt einmal, ich frage oft die Leute, wann bist du zum letzten Mal zu spät gekommen? Zu spät kommst du meistens dann, wenn du irgendwo drin bist, wo du Zeit und Raum verlierst, also wo du wirklich in der Mitte bist. Ja? Also ich kann das nicht beantworten für alle, aber wo, vielleicht muss man in die Kindheit zurückdenken, ja? Weil jeder hat sowas, wo man aufgehen kann. Ja? Das ist ganz wichtig.
Also bei mir ist es, Menschen zuzuhören und ja, Geschichten zu erfahren. Also, und danke dafür, Andi, dass du die Geschichte mit uns teilst. Also ich sitze da als kleiner Junge vor dir.
Wir sind ja noch drei Jungs, oder? Aber am Sandkasten.
Ja, ja. Also im Moment nicht anders. Bin ich im Sandkasten.
Und das ist doch das Sinn des Lebens, oder?
Absolut. Also nochmal herzlichen Dank.
Gerne.
Ja. Hast du noch eine Botschaft, einen Satz, eine Message an unsere Hörerinnen und Hörer, eine abschließende, die du noch nicht angebracht hast, weil wir noch keine schlaue Frage dazu gestellt
haben? Ich möchte einfach den Menschen nochmal ganz eindrücklich mitgeben, dass niemand auf diesem Planeten für dein eigenes Glück zuständig ist. In keiner Beziehung ist es so. Religiöse, politische, wirtschaftliche und auch nicht in einer Liebesbeziehung. Daran scheitert nämlich das meiste. Ja. Ich kann nicht ständig warten, bis meine Sabine, meine Frau, die Idee für den heutigen Tag bringt. Also wenn man sich cool und clever zusammenredet, kriegt man im Jahr einige Momente gleichmäßig zusammen, ja. Aber der meiste Zeitpunkt ist doch dafür da, die Verantwortung an sich selbst zu nehmen und zu sagen, hey, ich bin für mein Glück zuständig. Und wenn ich mich selbst mit Glück erfüllen kann, dann kann ich erst dem anderen was geben. Ein leerer Sack steht nicht. Ja? Und ich kenne so viele Bärchen, wo sie oder er ständig sagt, ja, ich würde ja machen, aber er tut ja nicht mit. Oder er sagt, wir könnten das und das, aber sie kann das ja nicht. Und die warten ein Leben lang, bis der andere kommt und ihn glücklich macht. Das ist nicht gedacht von der Schöpfung. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst bedeutet, du musst dich selbst auch mal lieben. Ja? Also machen wir uns selber Gedanken, wie machen wir uns denn glücklich? Damit strahlen wir das Glück zu deinem Partner und der schwingt mit und dann kommst du erst in diese Ebene, von der ich spreche. Ja?
Gut, Andi, vielen lieben Dank. Und liebe Hörer, falls euch jetzt dieser Podcast gefallen hat, was wir doch alle sehr, sehr hoffen, dann bitte sagt uns weiter. Wir wollen wachsen, wir wollen am liebsten, dass uns übermorgen schon ganz Österreich hört. Und das geht nur, wenn ihr uns empfehlt und uns auf Facebook liked und unsere Facebook- und Twitter-Posts teilt und sowieso alles. Ja.
Ja, und allen darfst du es aber nicht erzählen, weil zu viele kleine Jungs darf man auch nicht haben am Sandkasten.
Aber genug Platz für alle.
Danke. Tschüss.
Baba. Danke.